Der dritte Spieltag ist rum. Melo lehnt sich jetzt zurück und hört sich die Laudatio von Simon an. Bitteschön, Jung.
Ja, Melo, ja. Ich glaube, es muss jetzt sein. Ich fange mal so an. Du hattest sicherlich ein sehr ereignisreiches Wochenende hinter dir. Angefangen von einer desaströsen Niederlage deines FC Schalke 04 über den Triumph mir gegenüber in unserer Punktelieferanten-Championship bis hin zum Spieltagssieg in der Content-Creator-Liga. Und ich denke mal, darauf möchtest du auch direkt zu sprechen kommen. Ja, du hast das Ding geholt. Spieltag 3 ist deiner. Hochverdient, wenn man sich die Punkte anschaut, hast du stark abgerissen. Aber wir müssen ganz vorne anfangen, Melo. Und wir müssen hier auch wirklich die Wahrheit aussprechen. Am Freitag warst du sehr unzufrieden und das erinnert mich so ein bisschen an meine Gymnasialzeit zurück, wo die Leute gesagt haben nach der Mathe-Klausur, boah, ich habe voll verkackt, ich habe ein richtig schlechtes Gefühl und am Ende sind die mit einer 2 rausgegangen oder mit einer 1. Und so ähnlich ist es bei dir auch gelaufen. Du wolltest schon die App am Freitag löschen, da hast du schon echt die Schnauze voll gehabt auf gut Deutsch und am Ende holst du den Spieltagssieg. Wahnsinn. Erzähl, wie ist dir ergangen?
Ja, ordnen wir gleich alles ein, denn erstmal gehen wir nochmal ganz kurz in die Struktur des heutigen Podcasts ein. Ne? Vorbereitung auf den vierten Spieltag, aber insbesondere gehen wir jetzt einmal die Learnings und die Emotionen und die Erkenntnisse aus dem dritten Spieltag durch und das sehr detailliert. Es ist eine Menge passiert, nicht nur bei Melo in der Content Creator Liga und in der Challenge. Dann bereiten wir euch mit dem Lieferservice und dem Go-To auf den vierten Spieltag vor und von daher gehen wir jetzt rein, mein Lieber.
Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Ja, und wenn wir schon mal drin sind, beantworte ich gerne deine Frage, denn wie ist es zustande gekommen, dass Melo eigentlich schon diese App löschen wollte. Alter, als die Aufstellung rausgekommen ist, ja, der Dortmunder, Melo mit Chan und Gittens in der Startelf, in der Content-Creator-Liga, dachte, das war's jetzt. Die ersten zwei Spieltage irgendwo bei 700 Punkten rumgedümpelt und die beiden nicht in der Startelf. Ja, wir haben ja noch in der letzten Episode über mein Mega-Mittelfeld gesprochen und die beiden sind ja unter anderem die Träger in diesem Mittelfeld gewesen. Ja, neben Stiller und Kimmich und mittlerweile dann auch Jakic, den ich mir noch im Laufe der letzten zwei Tage vor dem dritten Spieltag geholt habe, war ich dann alles andere als zufrieden am Freitag und habe sie 5 Minuten vor Spielbeginn euch noch versucht irgendwie anzudrehen, aber keiner wollte sie haben. Also naja, musste ich sie halt irgendwie durchdrücken. Bei dem einen hat es ganz gut funktioniert, bei dem anderen dann nicht. Ich habe nämlich den Emre Can 3 Minuten vor seinem Elfmeter verkauft. Aber wir lernen ja, ne? Und verkaufen tun wir ja immer nur dann, wenn es eine adäquate Alternative gibt. Und die gab es. Und dann habe ich mir auch direkt den Guerrero dafür geholt. Also ich glaube, da bin ich recht zufrieden mit dem Tausch. Mittlerweile habe ich mich jetzt auch von Gittens getrennt, aber dazu dann später mehr in den Erkenntnissen. Also von daher, ich bin recht zufrieden. Platz 1 in der Content-Creator-Liga. Vor dir am dritten Spieltag zum dritten Mal in der Punktelieferanten Matchday Challenge. In meinen privaten Ligen bin ich 2 Mal auf dem Podest gelandet, also rundum zufrieden. Wie ist es dir ergangen?
Ja, sehr stark. Glückwunsch zu dem erfolgreichen Wochenende. Aber ich glaube, meine Leistung, mit der muss ich mich in der Creator-Liga auch nicht verstecken, denn ich habe es aufs Treppchen geschafft. Platz 3 ist es geworden an diesem Spieltag. Mit dem bin ich natürlich auch mehr zufrieden. Habe zum meinen ersten grünen Balken geholt, meinen ersten Tausender. Getragen natürlich von Harry Kane mit 3 Toren und einer Vorlage und einem herausgeholten Elfmeter und insgesamt 471 Punkten. Ich glaube, da hat er gezeigt, dass er der eigentliche Number One Pick ist und nicht Ulis. genau, und mein zweitbester Punkter, Gnabry, 4. Runden-Pick in unserem Content Creator Draft. Das ist so krass, was der für eine Saisonstart hingelegt hat. Mit dem habe ich so einen Stil gelandet. Das freut mich echt extrem. Dann habe ich ja letzte Woche auch schon erzählt, habe ich Grabara gegen Vasil von St. Pauli getauscht und Vasil hat trotz 3er Gegentore 118 Punkte gemacht, also auch wirklich gut abgeliefert. Ja. Dann hatte ich Justin Jimmer vorne drin und war natürlich voll euphorisiert, was das Mainz-Spiel angeht. Und dann ging es auch richtig gut los, indem er da in der 6. Minute den Elfmeter rausholt und ich schon den grünen Balken vor mir gesehen habe. Ja, und dann hat er sich dabei so schwer verletzt, dass er ausgewechselt werden musste nach 10 Minuten. Und jetzt kam auch die Diagnose raus, dass er 4 bis 6 Wochen ausfallen wird mit einer Bänderverletzung. Und das hat mich natürlich sehr traurig gemacht, muss ich ehrlicherweise zugeben. Und somit ist er auch nur auf 54 Punkte gekommen, was für 6 Minuten oder 10 Minuten Spielzeit schon eine ganze Menge ist. Mhm. Aber natürlich damit zusammenhängt, dass er den Elber rausgeholt hat. Ansonsten gibt es eigentlich viele Enttäuschungen in meinem Team. Aber dadurch, dass ich halt Kane drin hatte, hat es dann für über 1000 Punkte gereicht und damit bin ich sehr, 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 sehr zufrieden und so kann es gerne weitergehen.
Genau, kann ich nur so unterschreiben. Wir gehen quasi im Gleichschritt jetzt hier den Start an, also von daher du für dich mit deiner Konstellation und einem Kane, der dich da treibt. Bei mir ist es das Mittelfeld in Gänze, das ausgeglichene Verhältnis, alle so im Schnitt zwischen 100 und 120 Punkten gemacht. Selbst ein Jakic, Alter, richtig rasiert, ey. Den habe ich für 5 Millionen Euro oder 4 Millionen oder sowas noch ein paar Tage davor mir noch gegrabt. Kimmich, bombastische Punktegranate, ja, also das war wieder der alte Kimmich, wie ich ihn liebe, der mir da über 200 Punkte dahin geballert hat, also von daher, da bin ich recht zufrieden mit der Ausbeute. Einzig und da bin ich ein bisschen unzufrieden ist die Performance Zentner. Das war jetzt quasi endlich mal der erste Spieltag, wo ich auch mit dem Torwart ins Rennen gegangen bin. Aber gut, ich denke ja langfristig, also von daher. Ich bin da wirklich, wirklich zufrieden. Das ist im Meckern auf hohem Niveau für die Verhältnisse, für das, wie es noch am Mittwoch letzte Woche ausgesehen hat. Also da, ja, ich wäre eher davon ausgegangen, dass ich hier irgendwo wieder Platz 7 bis 10 landen werde. Aber da schon wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Ja, das mal so zur Content-Creator-Liga. Lass uns mal auf die Bundesliga und den Spieltag eingehen. Wir waren gerade beim Freitag und der Situation der Dortmunder und dass Can und Gittens nicht von Anfang an gespielt haben und ich einfach komplett out of order war und letztendlich schon nach München fliegen wollte und die Serverstecker ziehen wollte bei Kickbase. Wie hast du es empfunden? Ist es schon die Vorbereitung auf die, wir zeichnen heute Dienstags auf, bevorstehende Champions League-Saison. Der erste Spieltag steht jetzt an, die nächsten 2 Tage. Hat man da jetzt schon in Richtung, alle wollen es jetzt auch nicht hören, ich weiß, aber es wird ein Kernthema heute. Rotation. Haben sich da schon die Dortmunder, genauso wie die anderen Top-Vereine, auf die Rotation vorbereitet?
Ja, du hast jetzt viele spannende Dinge angesprochen, die wir auf jeden Fall auch diskutieren müssen. Lass uns einfach reingehen in den Recap.
Recap.
Ja, wir starten einfach direkt mit dem Freitagabendspiel, Melo. Dortmund gegen Heidenheim, Top-Duell. Heidenheim ja auch als Tabellenführer in dieses Spiel gegangen. Und da gibt es weniger Personalien auf Heidenheimer Seite, die wir jetzt hier heute besprechen müssen, aber dafür umso mehr auf Dortmunder Seite. Denn Schein hat trotz dessen, dass noch keine Champions League stattfand letzte Woche, die Rotationsmaschine angeworfen und da stellen sich bei mir die Nackenhaare auf, wenn ich dieses Wort ausspreche. Rotation. Ein Matcher stand überraschend in der Startelf, eben für deinen angesprochenen Emre Can. Damit war jetzt auch nicht so unbedingt zu rechnen. Dann Malen und Adeyemi über die Außen und eben kein Sabitzer und kein Gittens vorne im Zentrum. Girassi zum ersten Mal im Kader, direkt in der Startelf. Kein Maximilian Bayer. Also es gab wirklich einige Personalien, die überrascht haben. Zu unserem Vorteil war natürlich, dass das Freitagabendspiel war und alle Manager da draußen die Aufstellung frühzeitig einsehen konnten. Aber dann hast du natürlich auch nicht mehr immer so viel Zeit oder Geld und Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Das heißt sicherlich, oder das haben auch viele in den Learnings bei mir in der Instagram-Story bestätigt, dass einige da wirklich gebrochen wurden. Adeyemi hat letzte Woche in der Länderspielpause für die U21 ordentlich abgerissen. Ich glaube, in 2 Spielen 4 oder 5 Tore gemacht. 5-mal getroffen, glaube ich. Ne? In einem Spiel 4-mal und einmal. Ja, und ich glaube, diesen Flow wollte Schein dann einfach auch mitnehmen und hat gesagt, der hat jetzt sich alles da von der Seele geschossen, da kann ich nicht drauf verzichten, dass er diesen Schwung mitnimmt, hoffentlich, und das hat er auch getan. 2 Tore und 1 Vorlage gegen Heidenheim war ein Riesenspiel von Adeyemi, der hat mir richtig gut gefallen, ist ein Schritt in die richtige Richtung, macht Hoffnung auf mehr, aber solche Spiele hatte Adeyemi in den letzten Jahren immer mal drin, wo er halt wirklich abgerissen hat und danach ist er wieder 4-5 Spieltage untergetaucht und ja, wenn man das im Hinterkopf hat, dann kann man, ja, hofft man natürlich, dass das nicht nochmal passiert, aber es ist tatsächlich vielleicht sogar wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, um noch einmal die Brücke zur Content Creator Liga zu schlagen, habe ich ihn mir in der Creator Liga gekauft für 3 Millionen Overpay, glaube ich. Ich nehme das einfach mal mit. Allein schon der Marktwertsteigerung wegen und dadurch, dass Dortmund jetzt in den kommenden Wochen noch einige interessante Matchups in der Bundesliga hat, hoffe ich einfach, dass Adeyemi sich da jetzt so ein bisschen ins Rampenlicht spielen konnte.
Ja. Absolut 100%ige Parallele zu mir, nur ich habe mir Malen gegrabt. Ich habe ihn dann bei Meme-Kicker für 2 Millionen über Marktwert abgenommen, dafür quasi 20 Millionen Gittens dann wieder abgestoßen, mit dem ich ja wirklich richtig, richtig gutes Plus gemacht habe. Ich glaube 7 Millionen Plus oder so. Ich habe ihn ja damals im Draft in Runde 4 gepickt. Von daher ganz, ganz stolz darauf, jetzt das richtige Timing auch erwischt zu haben. Diese Rotationsgeschichte ist mir einfach zu krass. Natürlich gehe ich jetzt auch mit Malen da ein Risiko ein, aber ich bin da auch voll bei dir. Ich sehe dann eher die Möglichkeit jetzt beim Malen, zumal ich ja auch vorne im Angriff jemanden brauchte. Ja, da hatte ich ja nur den Vertessen. Ich sehe da jetzt eher beim Malen den Vorteil als bei Gittens im Mittelfeld, zumal ich da ja auch schon sehr stark besetzt bin. Von daher bin ich da recht zuversichtlich, dass auch mit Malen, ähnlich wie bei Adeyemi, wirklich das paar Spieltage dabei sind, wo auch ein paar Punkte Explosion zu erwarten sind. Und was sie auch beide jetzt gezeigt haben auf den Außen, haben wir ja gesehen am Freitag, ne? Und ich glaube, die nächsten Gegner sehen ja ähnlich aus. Was aber spannend wird, ist, ich habe echt lange überlegt, wollen wir noch vielleicht doch Mittwoch aufzeichnen, aber gut, ist ja egal am Ende. Wie sieht es denn jetzt aus mit den Aufstellungen in der Champions League? Was haben wir denn da für Erkenntnisse dann, weißt du, die daraus resultieren? Haben wir jetzt wirklich Rotation oder kommt es auch auf den Gegner an und versucht man da jetzt eher den Fokus Start in der Bundesliga irgendwie zu fokussieren? Wie geht man mit diesem neuen Spielsystem in der Champions League um? Ist es ein bisschen einfacher, als wie wir es kennen aus der Champions League in der Vergangenheit, im Gruppensystem? Also das sind ja alles noch Variablen, die kannst du noch gar nicht hundertprozentig einschätzen. Und auch das, was jetzt auch ansteht mit den ganzen Rotationen, die da noch kommen. Ja, wenn wir jetzt gleich noch über Leverkusen sprechen, halt, da guckt euch mal Liga Insider an. Da steht jeder bis auf da mit einer Alternative drin. Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Ehrlich, noch nie.
Ja, also ich
selbst der Torwart.
Bin voll bei dir. Das ist, also ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr von uns Managern eine ganz neue Seite abverlangt wird, ein ganz neues Managen, nicht nur aufgrund der neuen App, ne? Das haben wir jetzt auch schon mehrfach thematisiert, genau. Dass das auch das Managen durchaus verändert hat durch die neuen Funktionen und dass man sich halt keine Marktwerte mehr safen kann. Aber ich glaube halt auch dadurch, dass wir so viele Teams haben, die international vertreten sind, 8 an der Zahl, 5 davon alleine in der Champions League, sind wir gezwungen, noch mal krasser auf Rotationen einzugehen und darauf zu achten als in den Jahren zuvor, was auch an dieser neuen Champions League Reform liegt, dadurch, dass es ja jetzt dieses Ligensystem gibt und jeder Champions League Teilnehmer automatisch 8 Vorrundenspiele hat, was in Summe noch mal 2 mehr sind als in den Jahren zuvor. Der Spielplan ist richtig eng getaktet für die Champions League Teams. Wir haben im Oktober die nächste Länderspielpause. Also ich glaube, dass die Manager und die Trainer auch angehalten sind, wirklich extrem auf Rotationen zu achten, auf Belastungssteuerung. Und das wird unser Managen wirklich mehr als nur tangieren. Und das müssen wir hier in den kommenden Wochen im Podcast auch mehrfach ansprechen, weil wir kriegen, glaube ich, keine Garantie und keine Sicherheit, was die Champions League Teams angeht, in unser Managen rein. Das ist alles situativ, das ist alles spontan, das ist Voraussicht vielleicht auch. Und ich glaube, dass Teams, die eben nicht international vertreten sind, nochmal relevanter werden in dieser Saison. Und ich gehe so weit und sage, dass diese Rotationsgeschichte zum Teil Kickbase-Ligen da draußen hinten raus entscheiden wird.
Ja. Hundertprozentig. Also, was es ergibt sich jetzt, und das werden wir sehen in den nächsten Wochen. Die werden so entscheidend, diese nächsten Wochen, ich sag mal so bis Dezember jetzt, ja, den ganzen restlichen September noch und dann insbesondere Oktober, November jetzt, wenn sich das dann auch eingespielt hat, auch die Teams selber jetzt auch mit dieser neuen Situation klarkommen müssen, mit diesem neuen Rhythmus oder auch nicht Rhythmus, weil dann sind ständig Unterbrechungen, die jetzt da sind. Egal, Länderspielpause, Champions League oder ähnliches. Aber was ich jetzt für mich zumindest als Ziel mir festgelegt habe, ist, mich da von dieser Rotation einfach gar nicht irgendwie beeinflussen zu lassen. Denn, und das haben wir in der letzten Episode schon einmal erwähnt, und du hast es gerade auch schon richtig gesagt, wir müssen es immer wieder jetzt predigen. Leute, denkt etwas weiter als nur am nächsten oder am übernächsten Spieltag. Das wird das neue Kickbase-Spielsystem sein. Diesen Horizont nach vorne hin weiter zu verlagern als nur zum nächsten oder übernächsten Spieltag. Punkt. Und dann ist mir egal, wenn ein Chan mal jetzt nicht startet. Den Fehler habe ich nämlich jetzt gemacht am Freitag und da habe ich gesagt, das mache ich nicht nochmal. Alter, noch während des Spiels Chan zu verkaufen, war ein großer Fehler, denn der hat dann wirklich ja durch den Treffer ja schön 120, 123 Punkte gemacht. Ja, hätte ich ihn lieber behalten, hätte ich nochmal ein bisschen Marktwertsteigerung mitgenommen und mal ein bisschen Schritt zurück, mal überlegt, ja, Learnings und Erkenntnisse, Fazit daraus ziehen und gucken, was machst du dann? Ja, und nicht diese Kurzschlussreaktion. Das ist mir jetzt einmal passiert und das nehme ich jetzt auch als Erkenntnis für mich mit, dann zu sagen, Leute, einen Schritt zurück, Luft holen, mal überlegen, 2 Spieltage voraus, Spielpläne angucken, Matchups, 3 Spieltage, 5 Spieltage voraus, wie sieht's aus, wie sieht die Champions League aus? Ja, klar, ist halt viel Arbeit, ne? Aber wenn du deine Liga rasieren willst, musst du dich halt damit auch befassen. Das ist das neue Kickbase.
Ganz klar. Also ich glaube auch, dass man sehr viel aus diesen Champions League, Europa League und Conference League Aufstellungen rausziehen kann. Wenn man da halt sieht, okay, Spieler XY startet in der Champions League, dann kann man sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass er dann am Wochenende in der Bundesliga eher mal nicht starten wird, sofern dieses Team eine gleichwertige oder passable Alternative für diese Position hat. Mhm. Und je nach Matchup natürlich, wenn du jetzt, weiß ich nicht, über Kimmich redest und am Wochenende das Topspiel gegen Borussia Dortmund wartet, dann wird er wahrscheinlich in der Champions League und gegen Borussia Dortmund in der Startelf stehen. Aber je nach Matchup kann er halt dann am Wochenende auch mal rausrotieren. Und ich denke mal, dass diese Rotation auch von gestandenen Spielern und Topstars keinen Halt machen wird. Also auch darauf muss man sich einstellen. Ich glaube schon, dass es diese Champions League Teams so ihre 2-3 Spieler haben, die in der Regel in der Champions League als auch in der Bundesliga spielen. Mhm. Aber alle drumherum, da kann sich keiner sicher sein. Ne? Und deswegen, ja, bin ich zu 100% bei dir, auch diese nötige Weitsicht mitbringen, dass man auch ein paar Matchups oder Spieltage vorausplant und dann trotzdem auch an Spielern festhält. Kommen wir gleich nochmal auf ein gutes Beispiel zu sprechen. Aber dass man sich auch vielleicht ein paar Teams rauspickt, die eben nicht international vertreten sind und dann sagt, okay, ich gehe lieber mit einem Ehren Dingchi, mit einem Junior Adamu von Freiburg, der die ganze Woche auf ganz entspannt trainieren konnte und ziehe dem ein Mio vom VfB Stuttgart vor, weil das ist mir zu risky, ob der startet oder nicht.
Mhm. Genau.
Ja. Gehen wir mal den Samstag über, Melo.
Genau, gehen wir nochmal rüber in die Geschehnisse des Wochenendes.
Genau.
Thema Rotation, nicht Geschehnisse, aber weil von bis war ja alles dabei, ne?
Auf jeden Fall, aber gut, dass wir das Thema Rotation angesprochen haben. Das wird uns auf jeden Fall mal mindestens die Hinrunde sehr intensiv begleiten.
Und auch gleich ich schon im Go-To, ne? Wir werden es ja gleich schon sehen, wenn wir versuchen, hier unsere Team-Predictions rauszugeben. Alter, das wird räudig. Ich schwör's euch.
Ja. Ich möchte gerne auf das Spiel Gladbach gegen Stuttgart zu sprechen kommen. Mhm. Stuttgart hat es geschafft, den ersten Saisonsieg einzufahren, ist wieder in der Spur. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, dass mir der Saisonstart von Borussia Mönchengladbach echt ganz gut gefallen hat. Also punktetechnisch, klar, 3 Punkte nach 3 Spielen, liest sich jetzt nicht überragend. Aber wenn man sich mal anschaut, dass sie schon gegen den amtierenden deutschen Meister Bayer Leverkusen gespielt haben, den am Rande einer Niederlage hatten oder am Rande eines Unentschiedens, Dann am zweiten Spieltag ist halbwegs souverän gegen Bochum runtergesplittert, in Bochum auch, nicht immer leicht zu bespielen, das wissen wir auch. Nicht erst seit gestern und dann halt eben jetzt 3-1 gegen Stuttgart verloren, wobei sie aber phasenweise in meinen Augen sogar feldüberlegen waren, also da auch keine schlechte Leistung gemacht haben, gezeigt haben. Nichtsdestotrotz hat sich die Qualität des VfB durchgesetzt und ein Spieler, der natürlich hervorgehoben werden muss, ist Ermedin Demirovic, der in der zweiten Spieltag vor der Länderspielpause überraschend auf der Bank saß und alle ihn verscherbelt haben und gesagt haben, was ist das denn, den habe ich teuer eingekauft, den Kickbase, voll die Enttäuschung, voll die Wurst, weg mit dem. Und ja, jetzt nach der Länderspielpause startet er auf einmal wieder und schießt 2 Tore. Oder? Hat er 2 Tore gemacht?
Ich könnte mal eben reinschauen.
Ja, hat er. Ja. Hat er. Und ich glaube, das ist halt so auch dieses Paradebeispiel dafür, dass wir von vielen Spielern auch so eine Auf- und Ab-Saison erleben werden.
Ja,
so dieses
Einspieltag. Nicht nur im Marktwert.
Nicht nur im Marktwert, sondern auch was die Punkte und die Leistung angeht.
Ja.
Vielleicht auch bedingt durch Rotation natürlich, aber Demirovic hat jetzt innerhalb von Spieltag 2 bis 3 gezeigt, dass wir Manager von zu Tode betrübt bis himmelhoch jauchzend, dass da wirklich alles dabei sein kann innerhalb von einer Woche. Und ich glaube, dass das auch so ein Kernbeispiel dafür ist, dass man vielleicht guten Kickbase-Spielern oder auch guten Einzelkönnern mit hohen Marktwerten gegebenenfalls auch mal etwas länger vertraut, auch wenn sie sinken, als immer nur dieses eine Spiel und sich dann sofort in die App begeben, wenn der nicht startet und den sofort über die Ladentheke verscherbeln. Und
habe ich gleich auch noch ein gutes Beispiel.
Das möchte ich den Leuten einfach mal mitgeben, dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit an den Tag legen sollte. Ich zum Beispiel bin immer noch recht ruhig, was Maxi Bayer bei Dortmund angeht. Ja, der hat jetzt Konkurrenz mit Kirassi dazu gewonnen, ist jetzt noch nicht so voll und ganz angekommen in Dortmund, aber ich glaube trotzdem irgendwie an ihn, auch dass der jetzt dann durch die Rotation auch in der Liga mehr Minuten bekommen wird und dann dauert es auch nicht mehr lange und dann wird er sein Tor machen und ich halte an ihm fest, ich glaube noch an ihn und ich mein Gefühl sagt mir auch, dass ich das in 1-2 Wochen auch auf jeden Fall auszahlen wird.
Ich habe gleich noch ein Beispiel, habe ich ja gerade schon gesagt, aber lass uns noch mal eben kurz Gladbach-Stuttgart nochmal zum Abschluss bringen. Ich kann das hundertprozentig nachvollziehen, was du sagst, denn als ich mir das Spiel angeguckt habe und es noch sehr ausgeglichen war, die Tore von Demirovic sind ja in der zweiten Halbzeit recht spät, irgendwie so um die 60., 65., 70. Minute, glaube ich, irgendwie so gefallen. War mir das schon, was die Gladbacher gemacht haben, schon eine recht reife Leistung. Man kennt es anders von denen. Insbesondere die Offensive, die gefällt mir. Wobei Stuttgart halt immer ein sehr gern gesehener Gegner für die Gladbacher außen ja auch ist. Ja, weil die Stuttgarter ja schon recht kompakt immer verteidigen. Aus der Mitte heraus ja auch immer oder viel agieren. Von daher war das schon gar nicht so schlecht, was die Außen da mit Honorar und mit Stöger ja dann auch immer wieder reingebracht haben. Und ein Kleindienst, der die Dinger ja dann auch mittelfristig, sage ich mal, auch ganz gut verwerten wird, ja. Jetzt hat er gerade so einen kleinen Hänger drin, aber nichtsdestotrotz, er ist halt wichtig, ist halt so ein richtiger mitspielender Neuner, nicht nur einer, der wie Kane einfach irgendwo wartet und dann einfach einen Schlappen hinhält, ja, und wenn er das macht, macht er das auch sehr gut und das hat mir auch immer sehr gut gefallen bisher. Also irgendwie überzeugen die Neuzugänge, das kann ich einfach so schon mal ganz klar sagen, das ist ein sehr, sehr positiver Eindruck, den Stöger und Kleindienst da hinterlassen. Honorar ist ein bombastischer Außen.
Da muss ich aber auch noch mal kurz einhaken, Melo.
Ja, klar.
Du weißt, ich war der schärfste Kritiker, was das Duo Stöger und Kleindienst anging vor der Saison. Und ich bin ehrlich, ich muss jetzt hier an Ort und Stelle meine Aussagen von vor der Saison auf jeden Fall revidieren. Stöger und Kleindienst, gerade auch im Duo, im Verbund, haben mich eines Besseren belehrt und die liefern echt ab. Also hätte ich nicht gedacht, dass Stöger auch direkt so eine tragende Rolle spielt im Offensivspiel. Genau. Also über den geht ja wirklich jeder Ball. Mhm. Der scheint das mitzunehmen, was er in Bochum angefangen hat. Und also das überzeugt mich wirklich und ich gehe fast so weit zu sagen, dass die Marktwerte aktuell, die beide innehaben, auch durchaus gerechtfertigt sind für die Leistungen, die sie bis jetzt gezeigt haben.
Definitiv. Und lass uns mal 5-6 Wochen zurückgehen. Kann ich nur wiederholen, was du sagst, würde ich mich auch gerne nochmal bestätigen, weil da habe ich es schon gesagt, dass das einfach ein Traum ist da vorne diese Offensive, die Außen, die beiden Außen da mit Stöger und Honorar und in der Mitte der Kollege Kleindienst, der einen großen Dienst macht da vorne. wirklich, also ich bleibe auch dabei und das wird sich auch jetzt die nächsten Spieltage, was soll sich da großartig verändern? Natürlich hat jeder mal immer mal einen Bruch drin, einen Spieltag, ne, wo es mal richtig kacke läuft, ja. Aber jetzt kommen ja auch noch richtig schöne, schmackhafte Gegner, dann mittelfristig auch für die Gladbacher. Ne? Also von daher, das wird Spaß machen mit denen, definitiv. Und worauf ich aber hinaus will, ist, die Defensive scheint ja auch sich erst einmal ganz gut zu machen, würde ich schon behaupten. Na klar, ist halt immer so ein bisschen schwierig, ja, zu sagen, gucken wir uns mal das Torverhältnis an. Ja, im Moment noch eher sogar ein negatives Torverhältnis mit 5-6. Aber es waren gute Ansätze da, darauf will ich einfach hinaus. Es gibt halt Mannschaften, die spielen weiter oben, die haben deutlich mehr Gegentore. Ja? Guck dir mal Leverkusen an. 6 Gegentore ist genauso viel wie die Gladbacher. Ja, also das ist jetzt noch kein Maß, würde ich sagen, zur jetzigen Situation, die Gegentore erstmal als Grundlage zu nehmen, wie stabil die Abwehr ist. Sie machen es ja wirklich momentan recht gut und sehr gefällig. Aber ich habe sie auf jeden Fall im Auge, jetzt die Gladbacher. Sie sind zu Unrecht da, wo sie jetzt stehen, weil du ja auch schon richtig gesagt hast, da waren schon 2 richtige Bretter dabei, die sich jetzt aber erstmal abgehakt haben. Ja, und jetzt geht's richtig mit Vollgas weiter.
Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was die Abwehr angeht. Ich meine, die haben alle super hohe Marktwerte. Elvedi ist über 15 Millionen wert. Itakura ist über 15 Millionen wert. Netz ist knapp 13 Millionen wert. Skelly ist über 10 Millionen wert. Und wenn man sich die Schnitte anguckt, Itakura ist aktuell bei einem 57er-Schnitt. Klar, schwere Matchups. Netz bei einem 68er-Schnitt, Skelly bei einem 46er und Elvedi bei einem 110er, was aber daran liegt, dass er gegen Leverkusen ja auch ein Tor erzielt hat.
Ja,
also die Durchschnittspunkte sprechen noch nicht unbedingt dafür, dass die Verteidigung bei Gladbach so oder gefestigter wirkt und gemessen an den Marktwerten ist das auch eher enttäuschend, egal ob die schwere Matchups hatten oder nicht. Müssen wir im Auge behalten. Also da bin ich mir noch nicht so sicher, ob die ihre hohen Marktwerte rechtfertigen, aber das werden die nächsten Wochen zeigen und ich glaube, da kann es schneller gehen, als man denkt und da müssen Gladbacher Verteidiger verkauft werden, bis sie in den Keller sinken.
Alles richtig. Aber ich möchte einfach nur nochmal damit bestätigen, dass man diese Weitsicht vielleicht nochmal berücksichtigen sollte. Ja, und natürlich sind sie zum jetzigen Zeitpunkt einfach bodenlos. Also aus Kickbase-Sicht, ja. Also fußballerisch hat man vom Spielsystem und so weiter, das war schon alles okay. Aber ja, klar, sind halt keine Punktemonster. Aber lass die jetzt mal 2-3 Spiele spielen. Wie sind denn die Matchups? Lass nochmal eben ganz kurz gucken.
Jetzt geht's gegen Frankfurt.
Genau.
Und danach kommen ein paar ganz gute Matchups. Also da muss dann von Gladbach was kommen. Also du hast jetzt Frankfurt auswärts, sehr schwer. Dann hast du Union Berlin, dann hast du Augsburg, dann hast du Heidenheim und Mainz.
Genau. Augenhöhe, die nächsten.
Ja, also nach dem Frankfurt-Spiel, da muss auf jeden Fall punktetechnisch was kommen, leistungstechnisch nochmal eine Schippe draufgelegt werden. Ja. Aber ich glaube, dass wir Kickbase-Manager mit Gladbach im Team da durchaus auch die Hoffnung haben dürfen, dass das gute Punkte bringt in allen Mannschaftsteilen. Also da auch sich vielleicht jetzt nicht von dem Saisonstart blenden lassen. Genau. Vielleicht jetzt auch nochmal auswärts in Frankfurt nicht alles auf die Goldwaage legen, weil ich glaube, danach die 3-4 Spiele, da geht's dann mit Gladbachern richtig los.
Aber da ist auch Gladbach einfach nur ein Beispiel dafür, ne, was da jetzt abgehen wird in den nächsten Wochen, ja, bei solchen Teams, wo es im Grunde genommen
aber Gladbach ist ja auch, genau, Gladbach ist eben eines der Teams, was international nicht vertreten ist und dadurch vielleicht sogar in diesen englischen Rotationswochen an Relevanz dazu gewinnt. Gehen wir weiter nach Wolfsburg, die 1-2 gegen Eintracht Frankfurt verloren haben. Und ich möchte eigentlich nicht auf Wolfsburger eingehen, sondern mehr auf Frankfurter. Denn, Melo, ich spreche wieder Italienisch, da kristallisiert sich ein Duo Infernale heraus, was die Liga seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hat. Und das ist ein Mix aus Marmoush und Ekitike.
Und das war das letzte Mal zu Schalker Zeiten mit Ebbe Sand und Emile Locondo-Lampenza. Werbung. Hey Kickbase-Fans, hier ist Melo. Kennt ihr das Gefühl von Muskelkater nach einem intensiven Training oder nach einem Spiel? Stellt euch vor, ihr könntet euch viel schneller erholen. Mit der FitGun wird das Realität. Die FitGun bekämpft Muskelkater effektiv, beschleunigt die Regeneration und ist super einfach zu bedienen. Egal, ob für eure Beine, Rücken oder Schultern. Sie passt sich perfekt jeder Muskelgruppe an. Sichert euch jetzt 50% Rabatt mit dem Code PELI50, PELI50. Geht dafür auf fitgun.com und dominiert nicht nur hier bei Kickbase eure Liga, sondern auch euren Sport und seid immer topfit. Werbung Ende.
Kann gut sein, Melo, verzeih es mir.
So lange gibt es dich, glaube ich, noch gar nicht.
Ja doch, also Ebbe Sand habe ich wirklich präsente Erinnerungen dran, immer Sportshow geguckt und Ebbe Sand dann im Kopf die Buden gemacht und so. Also wirklich, der ist mir ein Begriff, aber ich kann es
ganz andere Spielertypen, nicht die beiden sagen.
Ja, aber ey, Mamouche und Ekitike, das sieht so gefährlich aus, ey, was die da in der Offensive Trollchen zaubern. Das ist auch eine Zwei-Mann-Show. Ich habe das Gefühl, wenn Mamouche und Ekitike vorne alleine gegen vier sind, ist brennt lichterloh.
Das ist so. Die Frage ist, wie lange wird sich das jetzt noch so hinziehen, bis die Gegner sich dann alle auf die beiden dann eingeschossen haben? Ja, aber trotzdem sind sie immer für eine Überraschung gut. Aber so die ersten 1, 2, 3 Spieltage haben sie das schon ausgenutzt, ja, diese Überraschungseffekte.
So wie die, und
das waren schon
so
knaller
Dinger.
So
wie die jetzt schon harmonieren und aussehen, glaube ich, dass sich da keine Defensive drauf einstellen kann, weil die so eine hohe individuelle Qualität an den Tag legen, dass die nicht zu bremsen sind.
Das ist der Knackpunkt, Simon. Diese zu hohe Qualität, Klumpenrisiko nenne ich es mal, ja. Die beiden da vorne drin, darauf wird das Spiel ausgelegt sein und alles andere kannst du dann schon an einem Finger abzählen. Also da ist irgendwie keine Substanz, keine Tiefe im Kader, finde ich. Wen hast du dann sonst? Wen willst du da hinten?
Stimmt, du hast halt einen Matanovic dahinter, da wird schon dünner, ne? Dann hast du einen JB, den kannst du reinwerfen, aber der ist jetzt auch kein klassischer Stürmer. Also was jetzt so diese klassische Stürmerposition angeht, da ist Frankfurt schon ordentlich unterbesetzt. Bin ich mal gespannt, wie sie das managen. Also die müssen schon auch irgendwie die beiden in Watte packen, dass die sich nicht verletzen und länger ausfallen. Aber auch da, Frankfurt Europa League, da wird auch mal rotiert werden müssen. Und da können wir vielleicht auch von ausgehen, dass dann so ein Mamouchen Ekitike eben auch mal dann am Wochenende gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner in der Bundesliga in Watte gepackt werden und dann auch mal geschont werden. Spannend. Nichtsdestotrotz würde ich so weit gehen und sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, einen der beiden oder beide vom Markt zu kaufen, dann natürlich sofort zuschlagen. Also da wirklich auch vielleicht finanziell an die, finanziell vielleicht auch an die absolute Schmerzgrenze gehen. Aber probiert vielleicht auch die Spieler von Mitmanagern abzukaufen. Vielleicht da irgendwie so einen coolen Deal einfädeln. Vielleicht so ein Adeyemi, wenn man Adeyemi jetzt drin hatte, den vielleicht mit verrechnen, weil ich traue Mamouche und Ekitike irgendwie in dieser Frühphase der Saison auf lange Sicht sogar mehr Punkte zu als so einem Adeyemi. Weil vom Gefühl her ist das jetzt so ein Hoch von Adeyemi, aber das nächste Tief, das kommt schon bald um die Ecke, vom Gefühl.
Gut, dass du ihn gekauft hast.
Die machen richtig Laune. Da hab ich wirklich Bock drauf.
Sehr schön.
Wer auch Laune macht, Melo?
Ja.
Ist Junior Adamu. Endlich.
Wow.
Vom SC Freiburg.
Wir haben ihn noch in der letzten Episode hochgelobt, ne? Und auch im Lieferservice announced, ne? Gehen wir gleich nochmal, wenn wir im Lieferservice sind, nochmal drauf ein. Aber ja.
So sieht's aus.
Predicted und rasiert.
Seine ersten beiden Bundesliga-Tore. Man mag es kaum glauben. Und man reibt sich jetzt auch in dieser frühen Phase der Saison, verwundert die Augen und fragt sich, wo ist dieser Adamu letzte Saison gewesen? Genau. Der hat ja wirklich gar keine Rolle gespielt, hat gar keine Chance bekommen, ist überhaupt nicht in Tritt gekommen und scheint die Sommervorbereitung echt sehr, sehr gut für sich genutzt zu haben und sieht aus wie ein klassischer Unterschiedsspieler im Freiburger Kader.
Hundertprozentig bei dir. Also freut mich auf jeden Fall und freut mich auch jetzt für die nächsten Spieltage, gerade weil, wir haben es in der letzten Episode schon gesagt, die Freiburger ja einfach ein unglaublich geiles Programm jetzt noch haben und könnte ich mir gut vorstellen, dass da nochmal so eine Bombe hingelegt wird oder zwei.
Ja, Leverkusen ist wieder in der Spur, 4-1 gegen Hoffenheim. Hoffenheim wirft Fragen bei mir auf. Also ich sehe in dieser Mannschaft keine hohe Qualität. Also für mich gibt es da Kramaric, der die Spiele im Alleingang entscheidet und irgendwie Hoffenheim über Wasser hält, aber alle anderen Spieler, das ist doch ein Einheitsbrei. Also ich habe dann nicht das Gefühl, dass es da irgendwelche Spieler gibt, die besonders herausstechen. Das ist für mich ein Hühnerhaufen ohne Struktur. Ich bin auch davon überzeugt, dass Matarazzo, aber allgemein ja auch in diesem Verein da, ne, aus dem Vorstand wurden ja 3 Leute entlassen. Da gibt es ein Zerwürfnis mit den Fans, die sind super unzufrieden. Matarazzo wirkt für mich jetzt auch nicht wie der geeignete Trainer in dieser Situation in Hoffenheim. Also das ist ein kriselndes Hoffenheim und das müssen wir auch wirklich beobachten, wie es da weitergeht, weil Kickbase-technisch glaube ich, dass da punktetechnisch auch nicht viel zu holen ist.
Ich sag dir eins, verliert Hoffenheim gegen Union, die spielen jetzt zu Hause gegen Union, ne? Oder? Spielen die zu Hause?
Warte, lass mich gucken.
Nee, auswärts, die spielen auswärts. Verlieren ihr Spiel, wird Matarazzo fliegen.
Denkbar.
Kannst du dich noch dran erinnern? Kannst du dich noch dran erinnern? Unser Experte, Mats von Create Football, der gesagt hat, Hoffenheim, erster Trainerwechsel. Fällt mir gerade mal ein.
Ja, also auch die spielen Conference League, oder? Nee, Europa League. Irgendwas spielen die auf jeden Fall.
Große Rolle in der Bundesliga.
Ja, irgendwie fehlt mir da die Fantasie, dass sie da so eine wirklich starke Bundesliga-Saison spielen werden. Klar, die werden ihre Punkte sammeln, die werden auch bis zum Ende wahrscheinlich da irgendwie um Platz 7, 8 mitspielen. Was aber mehr daran liegen wird, dass du halt so eine hohe individuelle Qualität hast bei 1-2 Spielern, dass sie die halt auch mal Spiele hinten raus gewinnen. Aber was das gesamte Team angeht, habe ich wirklich sehr, sehr viele Fragezeichen, speziell in der Defensive. Das ist so löchrig, das ist so ideenlos, das ist ohne Struktur. Genau. Die werden auch wieder die Schießbude der Liga werden. Also
hundertprozentig.
Was Baumann jetzt drin, an den ersten 3 Spieltagen schon rausgefischt hat.
Ja. Und guck mal, vorne drin, wen hast du da? Lotzek, Wurst, Bülter, Wurst, Berisha, kommt jetzt wieder, hat auch genetzt, hat mich mega gefreut für den Jungen. Ja, aber der braucht ja jetzt auch erst noch ein halbes Jahr, bis der wieder richtig in Fahrt kommt, ja. Oder überhaupt, dass man in Fahrt kommt. Du hast vorne einfach nur den Kramaric, der das Spiel wuppen kann. Das war's. Und dahinter,
ja,
wen hast du da? Geiger jetzt, toll. Ja, Grilic, hat mir in der Defensive deutlich mehr gefallen. Prass, viel zu jung, viel zu neu. Drexler genauso, also das ist, weiß ich nicht.
Nee, also ich bin an dem Punkt, wo ich sage, boah, Hoffenheimer erstmal mit Vorsicht genießen und lieber mal Finger weg.
Aber hallo, aber ist glaube ich auch kein großes Geheimnis. Ich würde gerne nochmal auf Leipzig jetzt eingehen, Alter. Finger weg, Fragezeichen von Šeško. Was ist denn los? Šeško auf den Außen, ich dachte, ich sehe nicht richtig. Und guck mal, was er da gemacht hat. 40 Punkte, wie viel hat er überhaupt gemacht? Wenn überhaupt. Ich meine, ja, Leipzig hat sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert, ja, in dem Spiel, aber so ein Šeško, der muss doch vorne rein, Alter, der muss diese Dinger mit seiner Physis, mit seiner Spielstärke und diesem göttlichen Antritt, das muss der doch, also, was ist da los bei den Leipzigern?
Ja, sehr, sehr komisch, also sie gewinnen da in Leverkusen, fügen denen die erste Niederlage nach 35 ungeschlagenen Bundesligaspielen zu, spielen am ersten Spieltag oder mühen sich am ersten Spieltag zu Hause gegen Bochum zu einem knappen 1-0, spielen jetzt nur 0-0 gegen Union Berlin. Also das sind ja alles Spiele oder das sind ja Gegner und Spiele, wo du halt wirklich von deinen Šeškos, Openders, Xavi Simons, Scorer, 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 Punkte, Punkte, Punkte erwartest. Ja. Und die liefern halt gar nicht ab. Und das bereitet mir persönlich als einen Šeško-Besitzer auf jeden Fall Sorgen. Und ich bin gespannt, wie das da weitergeht, weil das Programm in der Bundesliga ist in den kommenden Wochen nach wie vor super interessant.
Ja, klar.
Aber du hast halt dann auch Champions League dazwischen. Das heißt, die Beine werden schwerer. Und wenn du dich halt jetzt schon schwer tust gegen die Teams von unten, dann weiß ich nicht, ob das mit englischen Wochen unbedingt leichter wird. Trotzdem bin ich an dem Punkt, wo ich sage, auch da lieber noch mal etwas mehr Geduld mitbringen und an einem Šeško und einem Openda definitiv festhalten, weil das Programm einfach viel zu vielversprechend ist und da müssen irgendwann die Punkte auch kommen. Also wenn wir jetzt sehen, am kommenden Spieltag gegen Pauli, dann gegen Augsburg, dann gegen Heidenheim, dann gegen Mainz. Mhm. Ja. Aber enttäuschend. Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen als Šeško-Besitzer, enttäuschend. Da habe ich mir definitiv mehr erhofft und so bin ich auch, was den Overpay angeht, vor der Saison da reingegangen und das wird bislang noch nicht zurückgezahlt.
Ich hoffe nicht, dass das so ein Alert-Thema wird oder so. Ne? Richtige Bombe in der Rückrunde der letzten Saison hingelegt und dann eine Grütze jetzt.
Mach nicht diesen Melo.
Mach kein Auge. Natürlich nicht. Die Voraussetzungen sind ganz andere. Ist klar. Und ich bin ja auch bei dir. Und nochmal, wir sind auch dafür da, den Leuten ein bisschen Ruhe und Vertrauen auszusprechen in uns. Ja, macht ganz entspannt Schritt zurück. Beobachtet nochmal die Marktwerte bei solchen Kalibern. Ja, und wenn er halt 3 Millionen sinkt, dann sinkt er halt 3 Millionen. Das ist so. Dann steigt er halt bei 2 guten Spielen wieder um 4 Millionen und dann ist das Thema auch wieder erledigt. Ja, aber so einen kannst du nur abgeben, wenn du eine gute Alternative hast.
Ja. Okay. Das letzte Matchup, auf das wir eingehen müssen, Melo, ist das Samstagabendspiel Bayern München bei Holstein Kiel.
Mhm. Ich glaube, über Spiel 7:0 ist, aber
ja, ey, du solltest recht behalten mit deinem sehr optimistischen Tipp.
Außer keine das mit Frage, dem Jabba-Dabba-Du, aber naja, okay.
Aber ja, also auch da gibt es wieder viele Personalien, die überrascht haben. Palinja kam zu seinem ersten Startelf-Einsatz für den FC Bayern. Pavlovic nur auf der Bank. Ein Ulis nur auf der Bank. Oh nein. Ulis nur auf der Bank, hat dann natürlich nach Einwechslung noch sein Tor gemacht. Aber ein Coman in der Startelf, ein Boy durfte auf der rechten Seite starten und hat sich schwer am Knie verletzt und fällt jetzt mehrere Wochen aus. Und
gute Besserung erstmal.
Ja, gute Besserung an der Stelle. Aber Bayern hat jetzt keine Alternative mehr auf Rechtsverteidiger, ne? Kein Stanisic, kein Sascha Boy. Jetzt muss Kimmich wieder ran, nehme ich an, oder?
Ja, oder Dreierkette halt, ne?
Oder du machst halt Dreier, ja, oder du spielst halt Dreierkette, so wie am zweiten Spieltag gegen Freiburg, dass du mit Minjay, Kim, Upamecano, Guerrero Dreierkette spielst und über die Schienen mit Tell und Gnabry spielst, oder mit Coman und Gnabry.
Genau.
Mal gucken.
Ja, und dann kommt es halt auf die Zentrale an, ne? Wie es dann aussieht. Pavlovic, Kimmich, Pavlovic, Palinja, Palinja, Kimmich oder Kimmich auf rechts bei einer Viererkette. Das macht es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Also auch da wieder, ne? Wie wir es schon gesagt haben, Alter, das ist alles so räudig, das alles irgendwie zu predikten, wie es da jetzt weitergeht. Plus das Thema Champions League und Rotationsgefahr. Also da kannst du nicht, wie willst du das jetzt vorhersehen? Also wenn ihr die jetzt nochmal, ich kann es nur darauf verweisen, wieder Liga Insider bei Leverkusen, schaut euch das an, Alter, da ist nicht eine Position, außer Tara, ist nicht eine Position safe. Nichts.
Aber auch bei Bayern, wenn ich mir jetzt die Bank vom Wochenende durchlese gegen Kiel, Davis auf der Bank, ein Leimer auf der Bank, ein Pavlovic, ein Müller, ein Sané, ein Ulis und ein Tell, dann würde ich bei allen Spielern, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, sagen, dass die auch berechtigte Hoffnung haben dürfen, am kommenden Wochenende in der Startelf zu stehen. Klar. Das heißt, wir können sagen, beim FC Bayern ist nahezu jeder Spieler, der im Kader steht, in der Rotationsverlosung.
Punkt.
Und das ist Kopfschmerz pur. Also ich glaube, Neuer, Upa und Minjay, klar, du hast noch einen Dyer für die Innenverteidigung, aber vom Gefühl her sind Upa und Minjay, Neuer, Kimmich und Kane, die gesetzten Spieler und alle anderen, das wird würfeln.
So ist es. Aber gut, wir gehen ja jetzt in die Go-To-Teams und da werden wir natürlich aufgrund des Matchups auch über die Bayern sprechen. Und dann schauen wir mal, wie sie spielen könnten, wenn wir es überhaupt hinkriegen, das einmal sauber zu predikten. Aber wir werden sehen. Lass uns reingehen und Go-To.
Go-To.
Matchups. Top 3. Eigentlich haben wir versucht, Simon, das irgendwie hinzukriegen, dass wir mal auf die nicht rotationsgefährdeten Teams einsteigen, aber dann hast du halt solche Matchups, die einfach nur wie Eislecken durch die Glasscheibe schmecken. Ja, nämlich gar nicht. Guck dir dann an, hier, was weiß ich, Union gegen Hoffenheim, ja, wobei Hoffenheim ja auch international spielt. Keine Ahnung, Heidenheim, Freiburg, ja, Freiburg auch international. Also Pauli, Leipzig, ja, gehen wir gleich drauf ein. Aber das ist hier alles, also kannst du nicht nur auf Mannschaften eingehen, die irgendwie nicht europäisch spielen. Ne? Also von daher, doch das einzige Spiel wäre jetzt vielleicht Bochum-Kiel, ne? Fällt mir gerade ein. Aber Wow. Ist es ein Go-To-Team würdig? Nein, natürlich nicht. Von daher steigen wir mal ein. Wir gehen wieder von unten nach oben. Platz 3 bis Platz 1. Und auf Platz 3 haben wir die Frankfurter. Denn die spielen zu Hause gegen die Gladbacher. Und da haben wir ja schon drüber gesprochen. Das könnte ein ganz, ganz interessantes Matchup geben. Das Duo Infernale vorne gegen die räudige Abwehr der Gladbacher. Was meinst du? Wird's ein klares Ding?
Treffend beschrieben, Melo. Also Frankfurt startet ja erst nächste Woche in die englische Woche, was das internationale Geschäft angeht. Das heißt, in dieser Woche haben sie noch frei und können sich ganz normal aufs Wochenende vorbereiten. Und dementsprechend sind sie schon, was Go-To-Teams angeht, eins der interessanteren. Weil man sich halt einfach auch ziemlich gut auf die ja vermeintliche Aufstellung verlassen kann. Ich fand den Satz, den du eben gesagt hast, mit das Duo Infernale, was richtig on fire ist, Ikitike und Marmoush gegen eine wackelige, vielleicht löchrige Gladbacher Defensive, hört sich erstmal aus Frankfurter Sicht sehr vielversprechend an, auch aus Kickbase-Sicht. Kann man auf jeden Fall drauf setzen. Dadurch, dass Gladbach es in den ersten drei Spielen auch nicht so schlecht gemacht hat, würde ich dennoch davon ausgehen, dass es ein spannendes Spiel sein wird, wo auch Gladbach seine Akzente haben wird und setzen wird. Nichtsdestotrotz ist Frankfurt eine extrem starke Heimmannschaft, die ja jetzt seit Jahren fast jedes Heimspiel zumindest mal irgendwie einen Punkt mitnimmt. Also ich glaube, die haben immer nur ein, zwei Heimspiele pro Saison, die sie verlieren. Und sonst nehmen die da eigentlich immer was mit. Also es ist ein super schwerer Standort dort zu bestehen. Und von daher würde ich da mit Frankfurtern gehen und sagen 2-1 für Frankfurt.
Frankfurt verlor übrigens nur eines der letzten 12 Bundesliga-Heimspiele, ne? Musst du dir mal vorstellen. Das ist der Wahnsinn, Alter. Was für eine Festung die zu Hause sind, ne? Also
die sind wirklich recht gut.
Zu Hause gar nicht so schlecht. Und
Deswegen habe ich sie auch im Schirm. Ja. Also so, wenn Frankfurt zu Hause spielt, dann sind sie für mich per se schon im Dunstkreis der Go-To-Teams.
Exzellent gesagt, genau so. Ja. Also von daher, und dann auch noch Wunschgegner, ja, die Gladbacher für die Frankfurter. Denn ich glaube, die haben am zweitmeisten gegen die Gladbacher bisher gewonnen. Ich glaube, nur gegen, du willst es nicht hören, aber die Bremer haben die Frankfurter mehr gewonnen als gegen die Gladbacher. Auch interessant. Also es ist ein gern gesehener Gast, die Gladbacher. Ich würde sogar sagen, das wird ein 3-0. Einmal Marmoush, zweimal Ekike. Aber lass uns mal schauen, wie könnten denn die Frankfurter jetzt spielen? Ist das ein großes Ding? Ich glaube, gibt keine große Rotation, weil, wie gesagt, sie sind ja nächste Woche erst dran. Ich glaube, das könnte so eine ähnliche Aufstellung sein wie letzte Woche, ne? Außer jetzt natürlich das Thema.
Genau, das Trapp, einzige Fragezeichen, also ich glaube, Trapp fällt verletzt aus. Das heißt, da wird der zweite Keeper spielen, Kawa Santosch. Ansonsten die Viererkette hat sich eingespielt und ist gefestigt. Auch. Die mega wird geil, ne? Auch. Theat richtig stark, also das da Viererkette, die wird bestehen bleiben. Auch das Mittelfeld stellt sich eigentlich automatisch auf. Einziges Fragezeichen besteht bei Mario Götze, der wohl jetzt irgendwie angeschlagen ist. Sollte er nicht zum Einsatz kommen können, dann kann man davon ausgehen, dass Chaibi in die Startelf rücken wird. Und vorne hast du halt dann die Doppelspitze Marmoush, Ikitike. Ein super interessantes Team auch für die Challenges. Allen voran natürlich für die Punkte-Lieferanten-Championship. Kommt da auf jeden Fall rein. Es ist egal, wenn ihr jetzt drei Spieltage verpasst habt. Ihr könnt jeden Spieltag problemlos einsteigen. Es geht einfach nur darum, dass ihr 5 krasse Spieltage abliefert und dann könnt ihr fette Preise gewinnen.
222 Euro Cash für Platz 1. Wir dürfen es gerne nur nochmal wiederholen. Platz 2 ein Bundesliga-Trikot.
Also kommt da auf jeden Fall rein.
Genau. Und Platz 3 ein Member-Abo. Lebenslänglich verhaftet. An die Punktelieferanten gebunden. Per Vertrag, notariell.
Darf man eigentlich nicht zögern.
Genau. Ja.
Darf man keine Sekunde zögern da. Also man muss wirklich nur freitags einmal da eine Aufstellung abgeben und dann nimmt man automatisch dran teil. Also das müsst ihr auf jeden Fall machen und da reinkommen. Ihr findet den Link zu dieser Challenge in den Shownotes. Falls es mit dem Beitrittslink nicht sofort funktioniert, müsst ihr auf den Link drücken, dann öffnet sich die Kickbase-App, dann geht ihr unten links in der Leiste auf die Base, wartet 2 Sekunden und dann könnt ihr der Challenge beitreten.
Genau so. Wer tritt denn in die Startelf bei der Gladbacher? Da ist, glaube ich, ein bisschen mehr Rotation, was heißt Rotationsgefahr? Bisschen mehr Fluktuationsgefahr, oder? Player, weiß ich nicht, ist der wieder fit? War das irgendwas Ernstes?
Er musste angeschlagen ausgewechselt werden, aber es hat sich wohl herausgestellt, dass es nichts allzu Ernstes ist. Also würde ich Stand jetzt mal davon ausgehen, dass er zum Einsatz kommen wird und dann steht er auch in der Startelf, wenn er spielfähig ist. Aber bei Player wissen wir ja auch aus den letzten Jahren, so angeschlagen, das kann sich auch mal 2 Wochen durchziehen und er spielt auf einmal 2 Spiele nicht und da gibt es dann keine konkrete Diagnose, sondern einfach nur angeschlagen. Deswegen auch das beobachten. Da würde natürlich dann Robin Hack bereitstehen. Genau. Der ja auch in der vergangenen Rückrunde geliefert hat. Ich mache mir halt Sorgen, was die Außenverteidigung bei Gladbach angeht. Ich finde, Netz und Skelly, die sind es einfach nicht. Und Skelly steht jetzt bei Liga Insider auch mit Alternative und die Alternative ist Leiner. Weiß ich ja so. Ich weiß auch nicht, ob der in seinem Alter mit sehr wenig Spielen in den letzten Jahren, mit einer Krebserkrankung auch währenddessen, ob der nochmal auf dem Top-Niveau Bundesliga performen wird. Weiß ich nicht.
Na gut, aber gehen wir mal von der gleichen Startelf aus, ne? Wie beim letzten Spiel, oder? Ich glaube, müssten alle die gestartet sind. Glaube ich, keine große Überraschung. Vielleicht tatsächlich dann da Skelly, ne? Oder so ein Sander. Kokoreitz wartet ja auch.
Genau, das ist für mich so die wahrscheinlichste Rotation, dass ein Sander rausrotiert und ein Rocco Reitz reinkommt. Alle anderen sehe ich so wie auch gegen Stuttgart.
Aber leider wieder keine Tore.
Kommen wir zu Platz 2.
Genau, von daher kommen wir auch zu Platz 2 und hoffentlich mehr Tore diesmal als in Berlin, gegen Berlin. Die Leipziger in Hamburg. Boah, das wird ein geiles Spiel, glaube ich, oder? Sonntagabend, schon dunkel, 19:30 Uhr. Ja, das wird, glaube ich, ein schönes, geiles Flutlichtspiel auf St. Pauli.
Oh, ja, ich krieg Gänsehaut, davon gehe ich auch aus. Also am Millerntor ist immer unfassbar geil zu spielen und die Hütte wird brennen, also es wird kein Selbstläufer für Leipzig. Dennoch haben wir sie natürlich aufgrund des Matchups auf Platz 2 geführt bei unseren Go-To-Teams, auch wenn sie jetzt unter der Woche Champions League spielen gegen niemand geringeren als Atletico Madrid, also da jetzt auch keine Laufkundschaft. Yeah. Da muss schon mit voller Kapelle angetreten werden und deswegen können wir davon ausgehen, dass am Wochenende gegen Pauli die Rotationsmaschine aber mal so komplett angeworfen wird. Namen, die wir dann nennen müssen, sind zum Leidwesen von Šeško leider Yusuf Paulsen. Ja. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Paulsen in die Startelf rücken wird, wenn Šeško jetzt in der Champions League gegen Atletico starten wird. Den kann man mal im Hinterkopf behalten. Dann haben wir natürlich einen Vermeeren, der von Atletico ausgeliehen ist. Vielleicht kriegt der gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber in der Champions League schon seinen Startelf-Einsatz, aber wahrscheinlich dann eher am Wochenende gegen Pauli. Ja, ich glaube. Dann ein Nusa, der muss in die Startelf, Medo, ne? Der brennt doch, der ist doch heiß auf Startelf.
Ja, sehe ich genauso.
Genau. Orban kommt nach Rotsperre zurück. Da gehe ich davon aus, dass er sowohl gegen Atletico als auch am Wochenende gegen Pauli starten wird. Und auf der rechten Seite wird es ein 50-50-Ding zwischen Henrichs und Gertreuder. Da würde ich halt dann...
Gertreuder, wie fandst du das? Ich war mega überrascht, dass der direkt schon reingeworfen worden ist. Ne?
Ja, habe ich auch nicht mit gerechnet.
Hat er aber sehr solide gemacht.
Fand ich auch. Also das sah wirklich, wirklich gut aus. Hat nicht wirklich viel Anlaufzeit gebraucht, um sich da einzufügen. Also der ist ein super spannender Spieler, der sicherlich auch eine Kickbase-Relevanz haben wird. Aber ist natürlich, ne, wie wir es jetzt auch erleben, auf jeden Fall in der Rotationsmaschine vertreten. Und das wollen wir eigentlich eher nicht so gerne sehen. Ich glaube, Verlass ist auf den Kampel. An dem führt momentan kein Weg dran vorbei. Hat Rose ja auch so bestätigt. Kampel ist in der aktuellen Form im Zentrum gesetzt. Ein Openda wird trotz verschossenem Elfmeter gegen Union und vieler vergebener Chancen jetzt schon zum Saisonstart auch wieder starten, denke ich. Ein Xavi Simons ist natürlich ohne Fragezeichen in der Startelf. Raum wird starten und Gulaschi im Tor auch. Lukeba in der Innenverteidigung ist eigentlich auch safe. Hast du noch was zu Leipzig, Melo?
Nee, im Grunde genommen freue ich mich einfach auf das Spiel, weil dem Gegner geschuldet können sie es jetzt nur besser machen. Ja? Und von daher setze ich da sehr, sehr viel auf Leipzig. Bis auf die Positionen, die jetzt noch unklar sind, die wir jetzt gerade besprochen haben, freue ich mich auf jeden Fall insbesondere auf Kampel, den ich ja auch in der Content Creator Liga in der Startelf habe. Der wird definitiv wieder von Beginn an zum Einsatz kommen, unabhängig eines Champions League Einsatzes. Ich glaube, das hat er ja, also nicht glaube, ich weiß, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Irgendwie 130 Punkte oder so, ne, die er da hingelegt hat. Hat mir sehr gut gefallen. Denker und Lenker da drin, hat mir so ein bisschen Olmo-Vibes gegeben. Von daher, ich sag, boah, was sag ich denn? Ergebnis? 0-3. Sehr optimistisch.
Ja, habe ich auch sofort im Kopf gehabt, würde ich auch mitgehen. Pauli, ich sehe einfach nicht, dass sie ein Tor erzielen. Sie sind das Team jetzt nach 3 Spieltagen mit dem geringsten Expected Goals Wert. Die Offensive ist echt komplett lahm. Ich hoffe aus Pauli-Sicht, dass da ein Elias Saad und ein Al-Fulayan oder wie er heißt, ich kann ihn gerade nicht so perfekt aussprechen. Genau, Afolayan, genau, dass die...
Das ist mal, dass du dich in der zweiten Liga nicht auskennst, Junge.
Ja, dass die jetzt auch ihre Chancen von Beginn an bekommen, weil es wird meiner Meinung nach Zeit. Dafür haben wir jetzt zu viel Schlechtes gesehen in der Offensive. Du brauchst kreativen Input und das sind 2 Spieler, die auch mal ins 1 gegen 1 gehen, das Dribbling auspacken, auch mal was Unerwartetes machen. Und ich glaube, diese Kreativposten, die brauchst du einfach, aber deren Qualität wird auch nicht gegen Leipzig reichen, meiner Meinung nach.
Kommen wir zum Platz 1 und diesmal meinem 7-0. Zu Hause. Jabadabadu. Junge, gegen wen spielen sie, die Bayern? Erzähl.
Sie spielen auch wieder auswärts, Melo.
Ah, scheiße, ja. Irgendwie kriege ich es nie. Irgendwie wünsche ich mir immer dieses Jabadabadu, aber ich kriege es nicht zu hören.
Ja, aber es war jetzt auch fies, war jetzt so ein Doppel-Auswärtsspieltag. Ja, es geht hoch in den Norden zu meinem glorreichen SV Werder Bremen, die sich in den letzten Jahren gegen Bayern München schon auch immer recht gut geschlagen haben. Also es waren nie so richtige Kantersiege mehr dabei, wie man das noch vor 4-5 Jahren gewohnt war, so 6-0 Reiben und so. Also Bremen hat ja auch in der vergangenen Rückrunde letzte Saison 1-0 in München gewonnen, nach 16 Jahren mal wieder. Friedel fehlt, rot gesperrt, das ist natürlich ein herber Verlust in der Dreierkette hinten. In Jimmer fehlt, verletzungsbedingt, der gegen Bayern enorm gut performt hat letzte Saison und mit seiner Schnelligkeit dafür viel Furore sorgen konnte. Ja, ich glaube, nachdem du jetzt 6-1 auch gewonnen hast, je nachdem wie jetzt das Champions League Spiel ausgeht, des FC Bayern, werden die eine sehr, sehr breite Brust haben und ich glaube, da kann Bremen wenig entgegensetzen. Ich hoffe einfach, dass es human bleibt, dass wir uns da nicht abschlachten lassen, sondern ja, ein gutes Spiel zeigen, dass auch Bremen unabhängig vom Ergebnis so ein bisschen was auch mitnehmen kann in die darauffolgenden Wochen. Aber ja, wenn ich jetzt einen Tipp abgeben müsste, und das muss ich, sage ich, ein klares 3-0 für den FC Bayern.
Ja, bin eher so bei einem 4-0, eher 5-0 vielleicht. Kennst mich ja, wenn es gegen Bremen geht. Nein,
vielleicht
alles gut,
ist
realistisch,
Vorteil,
das 3-0. Ne? Ja, ja.
Vielleicht ist es auch ein Vorteil, dass dass Bayern, dass einige Spieler müde Beine haben werden. Und dann nach dem 3-0 in der 60. Minute dann vielleicht auch 5 Gänge zurückschalten und das Spiel dann einfach so locker nach Hause schaukeln. Ja. Das.
Ja. Wie zufrieden bist du denn mit der Offensive der Werder Bremer? Was passiert da vorne? Luxch jetzt, ja, schön, alles gut. Ein Elfer, glaube ich, ne? Hat er verwandelt.
Ja.
Aus dem Spiel heraus ist da jetzt auch nicht so viel, ne?
Ja, aber du hast einen Romano Schmid, der immer wieder Akzente setzt. Du hast einen Mitchell Weiser, der extrem offensiv spielt. Also der ist häufiger im 16er als die eigentlichen Stürmer. Du hast einen Marco Grüll, der jetzt wahrscheinlich den Njimma-Ersatz spielen muss. Du hast einen Derek Köhn, der jetzt nicht nur aufgrund seines Tores direkt nach Einwechslung gezeigt hat, dass er offensiv Qualitäten hat, sondern das hat er auch bei seinen vorigen Stationen bei Galatasaray und Hannover gezeigt, dass er ein linker Schienenspieler, ein linker Außenverteidiger mit einem enormen Offensivdrang ist. Das heißt, du kriegst eigentlich Torgefahr und Offensivpower auf über mehrere Positionen, aber gegen Bayern wird Bremen natürlich jetzt nicht primär ihr Offensivspiel aufziehen können. Von daher müssen wir da so ein bisschen die Offensive außer Acht lassen und uns vielleicht eher aufs Zentrum und auf die Defensive konzentrieren.
Und die Bremer sich dann auch, damit sie nicht wirklich 4-0, 5-0 untergehen da, ne? Okay.
Genau, also ja, ich bin gespannt. Wenn ich jetzt Bremer aufstellen müsste oder eine notgedrungen aufstellen muss gegen den FC Bayern, dann würde ich da eher auf so Niklas Stark in der Innenverteidigung gehen, der wird eine Menge zu tun bekommen. Läuft natürlich auch immer Gefahr, dass du dann mal zu spät kommst, einen Elfer verursachst oder ein Eigentor oder so. Alles klar, schon häufig gesehen gegen FC Bayern. Aber ja, wenn das nicht passiert, wird Stark da viel auch wegverteidigen müssen und kann so seine Punkte sammeln. Ansonsten so ein Jens Day, der wird da als Bindeglied zwischen Defensive und Offensive auch ein paar Akzente setzen können. Ja, das sind so Namen, auf die würde ich vielleicht, Weiser geht immer. Und ein Zetterer, der wird einiges zu tun kriegen und der wird auch einen grünen Balken holen, da bin ich mir sicher.
Gut, dann sind wir doch mit dem Go-To schon mal durch. Und dann geht's jetzt knallervoll weiter. Wir gehen rüber zum Lieferservice.
Lieferservice.
So, und da haben wir ein paar Namen vorbereitet. So wie immer. Und vor allen Dingen auch geile Spielerduelle. Simon. Aber erstmal, Junge, lass uns mal den Recap des Lieferservice diskutieren. Was haben wir denn da schon wieder angestellt, letzte Episode? Ich glaube, 100% Quote, ne?
Ja, nahezu 100% Quote. Also die Spieler, die wir letzte
Woche... Ach komm, Alter, ich bin doch immer so Optimist.
Ja, also die Spieler, die wir letzte Woche im Lieferservice empfohlen haben, die haben auf jeden Fall abgeliefert, was jetzt dazu führt, dass ihr kurz auf Pause drücken sollt, liebe Hörerinnen und Hörer, die Glocke aktivieren sollt, uns auf Spotify folgen sollt, eine Bewertung dalassen, denn dann verpasst ihr in den kommenden Wochen auch keine Lieferservice-Predictions. Wir hatten Benze Baini, der reinrotiert ist für den gesperrten Schlotterbeck. Da haben wir gesagt, wenn er startet gegen Heidenheim, macht er 100 Punkte plus. Hat nicht ganz dafür gerechnet. Ich glaube, er ist tatsächlich auch nur so auf 53 gekommen. Aber okay, damit.
Nein, immerhin fast 100.
Damit war nicht unbedingt zu rechnen. Aber jetzt kommt's. Wir haben gesagt, Junior Adamu gegen Bochum, Doppelpack geschnürt. Hart abgeliefert. Wir haben gesagt, Kevin Kampel. Der wird nicht rausrotieren, der wird spielen und punkten. Über 100 Punkte hat er gemacht, haben wir so predicted. Wir haben Marius Wolf predicted, der gestartet ist und ein Tor erzielt hat. Auch da haben wir eine super Prediction ausgesprochen. Und wir haben Moritz Jens rausgehauen, da haben wir gesagt 80 Punkte plus. Und der hat trotz Niederlage, glaube ich, 82 Punkte gemacht. Also genau unsere Prediction auch getroffen. Und das trotz Niederlage verspricht auf jeden Fall einige Punkte auch in den kommenden Wochen. Also die Predictions waren echt nicht schlecht. Also von daher jetzt wieder Stift und Papier. Ja. Auch die kommenden
zuhören.
Die werden hoffentlich genauso einschlagen. Der erste Name ist ein Freiburger. Und das ist Ehren Dingci, der von der Verletzung von Merlin Röhl profitieren wird und ziemlich sicher in die Startelf reinrotieren wird. Es geht für Freiburg gegen wen spielen sie denn jetzt?
Tja.
Gegen Heidenheim.
Ich weiß es.
Ja.
Das wollte ich dich jetzt mal schön auflaufen.
Ja, der hatte einen schweren Saisonstart. Hat man irgendwie, oder man ist davon ausgegangen, dass Dingci direkt auch von Anfang an irgendwie eine tragende Rolle übernehmen wird, weil er letztes Jahr in Heidenheim überragend performt hat. Jetzt geht's gegen sein Ex-Team, zum ersten Mal wahrscheinlich in der Startelf. Ja, 80 plus, ne? Kann drin sein. Ist schon auch ein Spieler, der recht scorerabhängig ist. Also wenn er eine Vorlage liefert oder ein Tor schießt, dann knackt er die 80 Punkte auf jeden Fall. Wahrscheinlich sogar den grünen Balken, also 100 Punkte plus. Aber den Scorer, den braucht er.
Ja, definitiv.
Der zweite Spieler, den wir mitgebracht haben, ist Marco Grüll. Und jetzt sind wahrscheinlich sehr viele da draußen extrem verwundert. Hey, wie kann man denn Marco Grüll empfehlen, wenn es gegen den FC Bayern geht? Ja, das Bayern-Spiel, das klammern wir mal ganz schnell aus, sondern nehmen da so ein bisschen die nötige Weitsicht mit rein. Und wir empfehlen ihn halt wirklich jetzt auch für die kommenden Wochen, dadurch, dass Njima 4 bis 6 Wochen ausfällt, verletzungsbedingt, und ist von Peter Niemeyer, dem Sportdirektor des SV Werder, auch schon bestätigt wurde, wird geplant, dass Grüll jetzt eine größere Rolle übernehmen wird und nach dem Bayern-Spiel dann hoffentlich punkterelevant sein wird. Mhm. Dann haben wir einen Bochumer Innenverteidiger, die erfahrungsgemäß ja nicht immer so beliebt sind, aber wir haben Medic mitgebracht, der überraschenderweise jetzt bei der 2-1-Niederlage in Freiburg über 100 Punkte gemacht hat. Irgendwie 116 Punkte oder so hat er abgerissen. Also wirklich ein bockstarkes Spiel gemacht mit vielen Defensivaktionen. Und jetzt geht's halt zu Hause gegen Kiel. Das verspricht noch mal mehr Punkte on top. Von daher ist Medic auf jeden Fall eine heiße Kaufempfehlung, was den kommenden Spieltag angeht. Und natürlich auch ein heißer Kandidat, weil marktwerttechnisch auch absolut im Rahmen für diverse Challenges. Mhm. Der vierte Name ist Kaua Santosch, auf den sind wir eben schon beim Go-To-Team Frankfurt kurz eingegangen. Kevin Trapp hat sich am Oberschenkel verletzt, wird auch einige Wochen ausfallen. Santosch ist zur Nummer 2 aufgestiegen und hat das auch in den 50 Minuten gegen Wolfsburg echt ganz gut gemacht. Man hat direkt gesehen, fußballerisch ist er auf jeden Fall eine Klasse besser als Kevin Trapp. Den kannst du wirklich da hinten auch mal ins Aufbauspiel mit einbeziehen und das ist bei Kevin Trapp immer so ein mit Kopfschmerzen verbunden, aber er wird spielen, ist der aktuell natürlich zwangsläufig mit Abstand günstigste Stammkeeper und den muss man halt für die Challenges einplanen, also günstiger kommst du da mit einem Keeper, der spielt nicht weg und natürlich, falls er sich auf den Märkten tummelt, definitiv zuschlagen. Und ja, bei dem Matchup gegen Gladbach, der wird auch ein bisschen was zu tun bekommen. Je nach Ausgang des Spiels sind auch da ein grüner Balken drin. Mhm. Dann haben wir einen weiteren Freiburger, Chico Höfler, der wahrscheinlich für Osterhage reinrotieren wird, der gegen Bochum zur Halbzeit ausgewechselt wurde und nicht so stark performt hat. Da könnte es mit unter Umständen dazu kommen, dass da mal rotiert wird und Chico Höfler den Vorzug gegenüber Osterhage erhält. Den sollte man definitiv auch im Blick behalten. Matchup gegen Heidenheim kann da relevant sein, aber so wie wir Höfler in den letzten Jahren erlebt haben, ist er natürlich keine Punktemaschine und von daher sagen wir da auch nur 70 Punkte plus, wobei das, glaube ich, auch schon optimistisch ist.
Ja, genau.
Der nächste Name, den wir auf der Liste haben, ist ein weiterer Bremer, und zwar Derek Köhn, der Siegtorschütze in Mainz, kurz nach seiner Einwechslung. Schönes Tor, schöner Konter. Auch da kann sein, dass er gegen Bayern in der Startelf steht, kann aber auch sein, dass er nicht in der Startelf steht. Das Bayern-Spiel wollen wir auch bei ihm ausklammern und sagen, die Spiele danach, das werden wahrscheinlich eher Derek Köhn-Spiele und von daher das auch ein Transfer mit etwas mehr Weitsicht.
Sehr gut.
Du hast noch einen Namen unbedingt auf die Liste schreiben wollen.
Zwei.
Ja. Hau raus.
Zwei. Also ich bleib neben Medic nochmal in Bochum und sage Wittek. Ja, hat auch einen bombastischen Rohpunkte-Knaller dahingelegt. Über 100 Punkte. Ja, trotz der Niederlage. 108 Punkte hat er gemacht. Also den auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Neben Medic auf jeden Fall Wittek mit dazu packen. Und mein Amura, gespielt, Vorlage gegeben, jetzt aber nicht so dolle gepunktet. Ich glaube, waren irgendwie nur knapp 40 Punkte, die er gemacht hat. Aber ja, okay, alles gut. Aber er hat schon in Ansätzen gezeigt, was er für die Wolfsburger Offensive da alles leisten kann und wird vor allen Dingen auch. Der wird definitiv Spaß auf mehr machen. Von daher den vor dem Hintergrund dieses Weitsicht-Themas, ne, dem Zeithorizont, da mal so 3-4 Wochen vorausblickend, den schon mal einpacken, wenn ihr den bekommt. Der wird auf jeden Fall rasieren und vor allen Dingen auch im Marktwert definitiv steigen. Also von daher da auch meine wärmste, herzenswärmste Empfehlung in Richtung Amora.
Gehe ich auch stark von aus. Den habe ich in meiner Main-Liga mir in der Länderspielpause geholt. Mit dieser Weitsicht, ne, weil ich dann halt gesehen habe, okay, es geht zwar jetzt gegen Frankfurt und am kommenden Wochenende gegen Leverkusen, aber danach kommen einige Matchups, die sehr spannend sein werden für Wolfsburg und da gehe ich stark davon aus, dass Amura für diese Matchups dann auch bereitstehen wird, auch bei 100% sein wird und dann auch seine Scorer liefern wird. Er ist einfach ein Unterschiedsspieler, das hat Hasenhüttl über ihn bereits gesagt. Ich glaube, der sehnt sich sehr sehnsüchtig nach mehr Einsatzminuten von Amura, weil ich glaube, dass Hasenhüttl ein Riesenfan von ihm ist. Und mein Gefühl sagt mir, dass er jetzt gegen Leverkusen am kommenden Wochenende schon starten wird.
Genau. Also da wird er jetzt wahrscheinlich eine ähnliche Performance hinlegen. Wahrscheinlich noch nicht mal einen Scorer hinlegen, aber wie gesagt, danach wird der definitiv Spaß machen.
Ja, bin ich voll dabei.
So, was haben wir noch? Spaß an den nächsten drei Spielerduellen. Und da haben wir uns ein kleines Rotationsspecial rausgesucht. Geile Matchups, die wir jetzt hier rausgesucht haben. Also Spielerduelle, nicht Matchups, Spielerduelle, die wir rausgesucht haben. Und wir beginnen mal in Stuttgart und würden sagen Milo versus Rieder, Simon. Der macht ja richtig Bock, oder?
Ja, Rieder ist richtig angekommen. Hat angefangen vor der...
Ich liebe den Typen so.
Hat angefangen vor der Länderspielpause bei dem furiosen 3:3 gegen Mainz 05, wo er da kurz vor Schluss den direkten Freistoß verwandelt hat und eine Minute später noch einen ans Lattenkreuz gesetzt hat. Also der hat echt einen starken linken Fuß. Hat jetzt auch gegen Gladbach in meinen Augen stark performt. Den Vorzug in der Startelf gegenüber Mio erhalten. Alles steht und fällt natürlich so ein Stück weit mit der Stuttgarter Champions League Aufstellung. Aber ich glaube, dass der stark performen kann, auch am kommenden Wochenende. Klar, es geht gegen Dortmund, aber ich glaube, ich würde mit Rieder gehen.
Ja, ich auch. Ganz klar. Einfach Man of the Situation. Gerade jetzt im Hype. Und das sollte man auf jeden Fall mitnehmen.
Ja. Das zweite Duell, Melo, da haben wir uns einen Schmankerl rausgesucht und zwar ein on fire performenden Victor Boniface gegen ein Openda, der gegen Pauli spielt. Also gehst du mit dem Flow Boniface, egal welcher Gegner kommt, Boniface ist my Go-To-Guy oder gehst du Matchup-bezogen mit Openda und sagst, ey komm, gegen Pauli muss...
Ja, jetzt kommt es auch wieder ganz darauf an, vor welchem Hintergrund. Willst du es jetzt nur für den kommenden Spieltag sehen? Da würde ich ganz klar eigentlich mit wem? Ganz klar. Gar nicht ganz klar. Also mittelfristig würde ich dann doch schon eher mit Leverkusen gehen und mit Boniface, weil der einfach jetzt wieder voll on fire ist und noch es bleiben wird, bin ich fest von überzeugt. Leverkusen ist zurück in die Spur und hat auch gezeigt, was sie in der Lage sind jetzt am Wochenende. Also von daher würde ich schon eher sagen Boniface statt Openda, denn da ist auch noch nicht so ganz klar. Beide natürlich von der Rotation betroffen, deswegen ist es ja auch das Rotationsspecial. Aber irgendwie fühle ich mehr den Boniface, weil er auch mehr Explosionsgefahr, mehr Upsides bietet als ein Openda. Der aber eher auch vielleicht sogar der konstantere von beiden wäre, was so Punkte Predictions angeht in den nächsten Wochen. Alleine schon durch die Matchups der Leipziger. Von daher unglaublich schwierig da, eine ganz glasklare Sache rauszugeben, aber ich würde jetzt einfach mit der aktuellen Hype-Situation um Boniface mit ihm gehen.
Schließe ich mich an. Also ich würde mich auch, trotz dessen, dass Openda gegen Pauli spielt, für Boniface entscheiden, wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste. Würde aber trotzdem eine klare Empfehlung auch bei Openda aussprechen. Den sollte man auch aufstellen gegen Pauli. Also wenn nicht gegen Pauli, wann dann? Kleiner Nachtrag noch zu dem Duell Mio gegen Rieder. Wir nehmen ja hier dienstags abends auf. Gerade kam die Stuttgarter Aufstellung gegen Real Madrid raus in der Champions League und Mio steht in der Champions League Startelf und Rieder sitzt auf der Bank. Was dafür spricht, dass Rieder wahrscheinlich am Wochenende dann starten wird.
Kaufempfehlung Rieder plus 100 Punkte. Und ein Scorer.
Ja, why not? Letztes Duell, Melo. Und das finde ich auch irgendwie ein geiles Duell, ein schweres Duell. Und zwar Boadu gegen Adamu. Boadu, zur Erinnerung,
Boadu ist so geil, Alter.
Letzte Woche zum ersten Mal gestartet für Bochum gegen Freiburg und auch das 1:0 erzielt für die Bochumer. Am kommenden Spieltag geht es gegen Holstein Kiel zu Hause. Das heißt, schon mal ein interessantes Matchup. Und Adamu eben gegen Bochum mit seinem ersten Bundesliga-Doppelpack gegen Heidenheim. Also beide sehr interessant. Aber ich fange an und sage, ich gehe mit Boadu. Ich sage, der Knips gegen Kiel.
Ja, ganz klar. Boah, zu Hause und dann auch noch gegen Kiel und dann auch noch der Typ einfach on fire, ja, hat Blut geleckt und wird das auf jeden Fall wiederholen wollen. Also das Thema geht ganz klar in Richtung Boadu. Adamu in Heidenheim, Alter, weiß ich jetzt nicht, auswärts Freiburg. Dann, ja, Heidenheimer, muss man ja auch sagen, haben das dann hinten raus auch nochmal richtig spannend gemacht. Das haben wir ja gerade ganz zu Beginn gar nicht so im Detail nochmal erläutert, ne? Beziehungsweise analysiert in unserem Recap. Also die Heidenheimer haben sich ja doch ganz gut gefangen dann wieder in der zweiten Hälfte und teilweise schon ganz gut gespielt und auch gute Tore rausgespielt. Haben die Dortmunder dann nochmal schwitzen lassen. Das werden die zu Hause auf jeden Fall gegen Freiburg auch so machen. Also die sind ganz unangenehm, finde ich. Also unangenehm, positiv unangenehm. Ja, das wird nicht so klar für Adamu. Von daher ganz klar für Bochum gegen Kiel und Boadu. Und mindestens ein Tor.
Ja, schönes Schlusswort, Melo. Ich versuche natürlich alles, was in meiner Macht steht, um dich vom Thron zu stoßen und den Spieltagssieg am 4. Spieltag in der Creator Liga zu holen und in unserer Punktelieferanten Championship vor dir zu landen. War nicht mein Wochenende.
Nee, ich habe jetzt schon 3 Spiele Vorsprung, Junge. Mal sehen, ob ich den 4. Spieltag auch rasieren werde. Ich überlege mir mal was Schönes in der Challenge und ja, in der Content Creator Liga wollen wir mal sehen. Möge der Bessere gewinnen, also ich.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.